Pollocks, raus aus dem Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollocks und Claudia Kamid.
Herzlich willkommen. Sag mal, Max, du saßt ja lange im Gefängnis. Mhm. In welchem Moment, kannst du dich erinnern, in welchem Moment hattest du das erste Mal so Tränen in den Augen? Und jetzt nicht, weil du vielleicht irgendjemanden vermisst hast, wie deine Mutter oder so, sondern wirklich, weil du verzweifelt warst oder überfordert oder vielleicht hattest du Angst. Kannst du dich noch erinnern an den Moment?
Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ich erinnere mich an einen Moment, der anders war als die anderen. Also wann weint man? Man weint zum Beispiel, wenn jemand stirbt, ne? Dann weinst du, kriegst einen Brief, okay, die Oma ist gestorben, das heißt für mich, ich sehe sie nie wieder, ich werde auch nicht auf der Beerdigung sein, dann irgendwann an dem Abend weine ich. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, ist eigentlich dieses, für das es eigentlich keinen Auslöser gibt, also kein deswegen weine ich. Und das waren so, ich erinnere mich an einen Moment, und da war ich alleine unter der Dusche und habe geduscht, und der Duschkopf hat dort in der Anstalt, hat er das Wasser rausgehauen wie Nadelspitzen. So. Und ich hatte eine frisch rasierte Glatze irgendwie, und ich erinnere mich genau, wie jeder einzelne dieser Nadelstrahlen irgendwie so meinen Schädel trifft. Und ich habe mich so einsam, von einem Moment auf den anderen, so einsam und alleine gefühlt und habe meinen Kopf mit der Stirn dann so ein paar Mal gegen die Fliesen gehauen. So. Nicht stark, aber schon so, dass es halt wehtut, um irgendwie was zu fühlen oder so. Und ich erinnere mich an die Gefühle, ich kann dir aber nicht sagen, warum. Und das war Verzweiflung. Das war so, okay, hier bleibst du, hier bist du. Boom, hier kommst du nicht weg. Boom, es wird kein Ausweg. Boom, du kannst die Situation nicht ändern. Boom, und das war so ein Verzweiflungsweinen. Kam selten vor.
Aber sicherlich ist eh so eine Zeit im Gefängnis eine richtige emotionale Achterbahn. Also kann ich mir jedenfalls vorstellen. Mhm. Ich habe im Vorfeld, bevor wir uns getroffen haben, um den Podcast zu machen, überlegt, was machen wir eigentlich genau? Ist es ein True Crime Podcast? Aber andererseits, in diesen Formaten ist es ja eher so, dass zwei Experten, die jetzt nichts wirklich mit diesem ganzen, diesem Kosmos zu tun haben, über ein Thema reden. Und das ist ja bei uns eigentlich komplett anders, weil, ich bin jetzt kein Ex-Knacki, aber du hast tatsächlich 10 lange Jahre im Gefängnis gesessen.
Wir sind ein True Criminal Podcast. Nee, also es ist wirklich, ich habe dasselbe, was du hast. Ich denke mir oft, wenn ich was sehe, dann, oh Gott, da müsste ich das gerne noch dazu sagen. Ich möchte noch was ergänzen. Und ich glaube, das werden wir hier in dem Podcast ganz gut hinkriegen. Wir werden es schaffen, Dinge zu beleuchten, die, wenn man es von außen berichtet, einem entgehen. Die entgehen einem, wenn man es von außen berichtet. Und wir werden die genau auf die Dinge in Licht werfen.
Und du hast sogar versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen.
Yes.
Und das ist auch ja das Kernthema hier von uns. Wir reden über die weltweit spannendsten und wirklich spektakulärsten Gefängnisausbrüche. Und aber nicht nur darüber. Ich kann mich an der Stelle kurz vorstellen. Ich bin Claudia Kamid und ich interessiere mich einfach wirklich schon sehr lange für die Psyche von Menschen. Und deshalb möchte ich auch durch dich quasi erfahren, welche unterschiedlichen Arten von Typen sitzen denn da eng auf eng im Hochsicherheitstrakt? Oder wie gelingt es jemandem, einen Wächter so krass zu manipulieren, dass der einem bei der Flucht hilft? Oder wieso zur Hölle lässt sich jemand mit dem Helikopter aus einem Gefängnis rausholen? Was ja echt total Wahnsinn ist. Und alle diese Fragen kannst du, Max Pollocks, uns beantworten. Und ja, diese Expertise hast du dir nicht freiwillig angeeignet. Du sagst, ich habe es gerade schon erwähnt, 10 Jahre im Gefängnis. Und was ich auch noch weiß, du warst sogar lange auf der Flucht.
Mhm. Ich war, bevor ich verhaftet wurde, fast 2 Jahre im Ausland auf Flucht.
Bevor wir ausführlich über dich reden, lass doch mal ganz kurz allgemein darüber reden, wie viele Leute versuchen denn immer auszubrechen? Sind das viele?
Es sind tatsächlich super wenige. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir in Deutschland ungefähr 60.000 Häftlinge haben, die jetzt gerade in Haftanstalten sitzen, die Zahl an Fluchtversuchen bzw. geglückten Fluchten ist jedes Jahr im einstelligen Bereich. Also heißt, mal sind es 5, mal sind es 8 pro Jahr bei 60.000 Häftlingen. Also es sind sehr, sehr wenig Leute, die das tatsächlich
Warum wagen. Probieren das nur so wenige?
Im Grunde stellt man sich 3 Fragen, wenn man überlegt, ob man aus einem Gefängnis ausbricht oder nicht.
Und was muss man da so überdenken?
Also ich selber habe mich zuerst mal gefragt, was passiert danach? Und die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil eine Sache ist sicher. Den Namen, den du heute trägst, wirst du dann nie wieder tragen. Es wird nie ein Zurück geben. Es gibt kein Frieden mehr. Die Polizei wird nicht aufhören, dich zu suchen. Die alte Strafe wird nicht vergessen. Du wirst deine Familie nie wieder so sehen können. Jede einzelne Familienfeier, die du dir jetzt vorstellst, von der Hochzeit bis zu einer Beerdigung, du wirst nicht daran teilnehmen können. Wie gesagt, Claudia wird dich keiner mehr nennen dürfen. Du wirst nie wieder nach Hause können. Du wirst für immer ein Vagabund sein, auf eine gewisse Art.
Okay, jetzt frage ich mich wiederum, warum flüchten denn überhaupt Leute? Also das klingt schrecklich.
Das klingt schrecklich, aber weißt du, was auch schrecklich klingt? Im Gefängnis zu sein.
Aber dann hat man ja wenigstens irgendwann wieder sein normales Leben.
Und das ist die zweite Frage, die du dir immer stellen musst. Ab wann lohnt sich Flucht für mich? Dabei geht es hauptsächlich um, ab welcher Dauer deiner, also wie lang muss deine Strafe sein, damit du sagst, okay, ab jetzt lohnt sich's, mein altes Leben komplett abzulegen. Das ist beim einen 3 Jahre, vielleicht, was ist es bei dir? Überleg mal, ab wie vielen Jahren fängst du an, darüber nachzudenken?
Also ich hätte halt, glaube ich, wirklich zu viel Schiss, dass es nicht klappt und dass es dann noch schlimmer wird da drin. Mhm. Und ich würde auch denken, ja, was habe ich davon, wenn ich dann draußen bin? Ist ja schön, aber ja, wie du sagst, ich kann meine Mutter nicht sehen, ich kann nicht zu ihrem Geburtstag.
Kannst du jetzt auch nicht, weil du im Gefängnis
bist? Ja, aber zumindest habe ich ja, sagen wir mal so bei 5 Jahren, dann würde ich ja wenigstens irgendwie das Ende sehen. Also dann wüsste ich, okay, ich muss jetzt hier so lange drinbleiben, aber danach ist mein altes Leben wieder da, zumindest in etwa. Von daher, also ich glaube schon so 25 Jahre. Ich glaube, vorher würde ich es, glaube ich, nicht probieren.
Also 5 Jahre sind es nicht, 10 sind es vielleicht auch noch nicht, 15 auch noch nicht, 25 sagst du.
Ja, vielleicht auch schon bei 20.
Und jetzt kommt was dazu, wie sind deine Haftbedingungen so? Ne? Also ab wann lohnt sich das? In welchem Gefängnis sitzt du? Wie sieht's aus? Ab wann hast du eine Chance auf Bewährung? Bewährung ist etwas zum Beispiel, was du, wenn du jetzt das erste Mal in Haft wärst, hättest du bei 2/3 der Zeit die Chance, nach Hause zu gehen, wenn du dich in Haft gut geführt hast. Gehen wir davon aus, du hättest 9 Jahre, nach 6 Jahren könntest du raus.
Ah, okay.
Auf Bewährung.
Ganz sicher?
Dazu darfst du keine Verstöße machen, während du in Haft bist. Dazu darfst du keine neuen Anzeigen bekommen. Dazu musst du dich gut führen, sagt man. Und hier kommt wieder was rein, was immer wichtig ist, wenn wir an Gefängnisausbrüche denken. So ein Ausbruch ist so einschneidend. Das ist das Schlimmste, was du einer Anstalt antun kannst. Das ist der schlimmste Verstoß, den ein Gefangener innerhalb der Anstalt begehen kann.
Wirklich? Ich hätte gedacht, eher einen Mithäftling umbringen.
Das ist menschlich gesehen das Schlimmste, was du machen kannst. Aber im Grunde, die Anstalt erwartet von dir nur eine Sache, dass du die Sicherheit und Ordnung der Anstalt nicht störst. Dazu gehört natürlich auch, jemanden nicht umzubringen.
Ja.
Das Gefängnis hat einen Sinn, dich da drin zu behalten eigentlich. Ne, das wird erwartet. Es wird nicht erwartet, dass du ein guter Mensch bist, nur weil du im Gefängnis sitzt. Also einen Mord zu begehen, wird dein Verhältnis zu den Beamten nicht unbedingt verschlechtern. Natürlich sieht man dich dann als Gefahr mehr ein, aber das Vertrauensverhältnis ist nicht so stark gestört, wie wenn du tatsächlich einen Fluchtversuch begehst.
Aber das finde ich irgendwie
komisch,
verrückt, ja.
Willkommen in der Parallelwelt. Es ist nicht die normale Welt, wie du sie kennst. Wir befinden uns aber jetzt auf dem Mars.
Okay.
Der Mars ist ein sehr kriegerischer Planet.
Ja, weil ich könnte als Wächter ja eher nachvollziehen, dass jemand hier raus will, als dass jemand anderes umbringt.
Tatsächlich sieht es der Gesetzgeber sogar in Deutschland zumindest so vor. Es gibt seit 1880 ein Gesetz, das sagt, der Mensch hat ein Anrecht auf Freiheit. Und die Haft an sich ist ein direkter Widerspruch zu diesem Menschenrecht. Und das hat in Deutschland dazu geführt, dass der natürliche Freiheitsdrang nicht bestraft werden darf. Bedeutet, wenn du aus dem Gefängnis ausbrichst, wird das nicht mit Nachschlag bedeutet mehr Haft, obendrauf zu der Haft, die du schon hast, bestraft. Das heißt, der Ausbruch selbst ist nicht strafbar in Deutschland.
Ah, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Jahre aufgebrummt bekommen habe, gut, aber ich kann ja dann nicht früher entlassen werden, weil ich keine gute Führung habe.
Das kannst du vergessen.
Aber wenn ich 10 Jahre Haft bekommen habe, dann flüchte ich nach 5 und dann fassen die mich nach, keine Ahnung, 2 Jahren Flucht. Mhm. Dann muss ich trotzdem nur wieder nochmal 5 Jahre rein.
Richtig. Also zumindest in Bezug auf die Flucht. Warum bekommen dann doch immer wieder Leute mehr Strafe, wenn sie auf Flucht gehen? Das hört man ja dann, oh, er hat ein neues Verfahren bekommen. Das liegt daran, dass die Begleittaten strafbar sind. Dafür gehen wir ganz kurz rein. Stell dir vor, du bist in der Gefängniszelle.
Mhm.
Schau dich um, was siehst du?
Kahle Wände, Gitterstäbe.
Gitterstäbe, Stahltüren.
Mhm.
Wenn du jetzt hier raus willst, was würde dir einfallen?
Ja, ehrlich gesagt finde ich genau das ja auch so interessant an diesem Podcast. Ich habe gar keine Ahnung, wie man ausbrechen könnte. Mhm. Ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen, ne? Also entweder gräbt man einen Tunnel oder man versucht irgendwie, keine Ahnung, mit einem Wagen, der da Lebensmittel reinbringt, sich da irgendwie unten dran festzuhalten.
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Genau. Der eine ist zum Beispiel der Tunnel oder das bekannteste ist, glaube ich, die Gitterstäbe zu zersägen. Und hier sind wir jetzt im Bereich der Begleittaten. Denn was machst du, wenn du einen Gitterstab zersägst? Du begehst eine Sachbeschädigung.
Oh, come on.
Ohne Mist. Und die Sachbeschädigung in dem Fall kann mit bis zu 2 Jahren bestraft werden.
2 Jahre dafür, dass ich da Gitterstäbe durchsägt habe?
Ebenso wie wenn du einen Tunnel gräbst. Du hast kein Recht, den hier im Beton kaputt zu machen und irgendwo einen Tunnel zu graben. 2 Jahre für Sachbeschädigung. Jetzt stell dir vor, wir haben es geschafft, diese Sachbeschädigung, selbst wenn wir gesagt haben, wir hätten die Sachbeschädigung nicht begangen. Wir haben es irgendwie geschafft, diese Begleittat zu umgehen.
Ich habe mich da an dieses Auto gehangen.
Jetzt stehst du draußen vor der Tür.
Ja.
Was hast du an?
Das weiß ich nicht, was man da anhaben muss.
Du hast höchstwahrscheinlich Kleidung an, die es in dem Gefängnis gegeben hat.
Ach so. Und oh Gott, jetzt klaue ich die oder
Eigentum
was?
Des Gefängnisses, das führt zu Diebstahl. Claudia hat sich gerade an die Stirn geklatscht, das ist hier ein auditives Medium, deswegen sage ich es euch, das war sehr schön zu sehen.
Himmel.
Und du wirst vor Gericht gestellt und weißt du, Diebstahl gibt in dem Fall bis zu 5 Jahre. Das heißt, es gibt Leute, die haben tatsächlich dann irgendwie 3, 4 Jahre Nachschlag bekommen dafür, dass sie Schuhe aus der Anstalt geklaut haben. Und dieses Problem ist echt schwer zu lösen, weil nackt fliehen, ja. Also nicht mal ich habe darauf Bock so.
Ja, und der Schlipper ist ja wahrscheinlich auch aus dem
Du klaust Gefängnis. Auf jeden Fall dort was. Es gibt tatsächlich Fälle, in denen die Täter die Kleidung mitgenommen haben und eine Woche später kam an die Anstalt ein Paket geschickt mit eben dieser Kleidung.
Wie schlau.
Es ist ein guter Versuch, ja.
Dann lass uns doch jetzt wirklich mal zu dir kommen. Mhm. Also was hat sich denn da alles an Straftaten angehäuft und wann war deine erste krumme Sache, die du gedreht hast?
Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders als bei den meisten. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin reingerutscht in das, sondern ich habe mich sehr, sehr bewusst dafür entschieden, krimineller zu werden. Ich wollte Gangster sein. Ich habe recht früh angefangen, so das ein bisschen zu verherrlichen. So mit 12, 13 ging das los, die Filme cool gefunden. Ich hatte einen Onkel, der Gangster war. Zum Beispiel hat er mich losgeschickt, kauf mal Zigaretten, gib mir einen Fuffi. Und wenn ich zurückkomme und ihm das Wechselgeld geben will, sagt er, behalte es, brauche ich nicht. Und das mit 12, 13, so, mir hat noch nie jemand so viel Geld gegeben.
Was heißt denn, er war Gangster?
Damals wusste ich nur, dass er eine Menge An- und Verkaufläden hat. Ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, was Hehlerei ist, dass man da gestohlene Sachen hinbringt oder so. Ich wusste nur, der hat einen An- und Verkaufläden und alle haben immer gesagt, ja, dass der krumme Sachen macht. So, ne, der war ein bisschen undurchschaubar, hat immer schwarze Klamotten getragen, hat immer ein neues Auto gehabt, wenn ich gesagt habe, immer ein anderes. Mhm. Hat immer eine andere Freundin dabei gehabt, wenn ich den gesehen habe. Und dann hieß es immer, ja, das ist deine Freundin. Und die kannst du alle 2 Wochen eine andere Freundin haben. Hatte einen Wohnsitz in Stuttgart, in München, war immer unterwegs. Ich bin Nürnberger, war in Nürnberg. Dieses mit dem Geld schenken, das nennt sich, also heute nenne ich das Fischen. In dem Moment, wo du einem Kind Geld schenkst, wenn du ein Mann wie der bist, dann machst du mehrere Dinge damit. Zum einen zeigst du, hey, ich bin reich. Ich habe so viel Geld, mir macht Geld nichts aus. Ein Kind zu beeindrucken. Und zum anderen guckst du, wie weit geht dieser Junge? Wie weit kriege ich den? Und der hat mich dann recht früh mal gefragt, ob ich für ihn nach Holland fahren würde und dort eine Tasche abholen würde und diese Tasche zurück nach Nürnberg bringen. Mhm. Und ich habe sofort zugesagt.
Ohne zu fragen, was da drin ist?
Das war mir erstens egal.
Okay.
Also ich habe damals auch noch nicht mal, ich war so jung, dass ich noch nicht mal eine richtige Vorstellung von Drogen an sich hatte.
Okay.
Ich wusste irgendwie, es gibt und ich habe dann auch schon das Kiffen angefangen gehabt und so, aber ich wusste jetzt nicht den Unterschied zwischen Kokain oder Heroin und so, hatte ich keine Ahnung. Und die haben damals ein Motto benutzt, das heißt, die haben mich ausstaffiert, als wäre ich in einem CVJM-Camp gewesen, in einem Jugendcamp. Und hatte irgendwie die Adresse von dem Camp dabei und ein Zelt dabei und so. Und sollte halt sagen, wenn ich kontrolliert werde, ich komme gerade aus diesem christlichen Jugendcamp und meine Oma ist krank und ich soll schnell heimkommen. Mhm. So, das war so das Motto. Und ich so, okay, mache ich. Bin runtergefahren, es hat geklappt, habe ein bisschen Geld bekommen. Aber das war so der Einstieg. Und ich wollte damals noch nicht böse sein, sondern ich wollte eigentlich eher, meine Vorstellung von dem Kriminellen war eher
Macht.
Robin Hood.
Ah.
Klar, Macht spielt eine Rolle, aber ich habe noch nicht gedacht, dass das böse ist. Ich dachte, Mensch, die Gesetze, ach, wer die macht, das ist irgendein böser König, so auf die Art. Und ich werde jemand, der außerhalb dieser Gesetze lebt. Ich wollte ein Pirat sein. Und ja, es ging dann immer weiter. Ich habe dann Das erste Mal, Hausdurchsuchung war tatsächlich mit 14 dann schon, kam die Polizei nach Hause, ab dann war ich strafmündig, davor war ich ja nicht mal strafmündig, das war auch die Erklärung, warum er mich schickt, also du, wenn du erwischt wirst, passiert dir gar nichts. Mhm. Wir sind in Deutschland erst ab 14 strafmündig. Und es war dann eigentlich ein stetiger Abstieg, also es gibt eine Strafkurve, nennt sich so das, und ich habe wirklich jede einzelne Strafe, die der deutsche Staat zu bieten hat, nacheinander bekommen. Das erste Mal Arrest, das heißt das erste Mal hinter Gittern war ich dann mit 15 und ich weiß noch, dass die erste Zelle, in der ich saß, ich habe mich hingesetzt und habe mich umgeguckt und habe angefangen, die Löcher an der Decke und die Punkte an der Tür oder so zu zählen, so ne? Kleine Risse oder sowas, habe die gezählt, habe Muster daraus gebildet und habe sofort das Gefühl gehabt, ich bin beim Nachsitzen in der Schule. Das heißt, ich wurde schon früh darauf geprimed und vorbereitet irgendwie, in diesem Strafsystem mich zurechtzufinden.
Und wer saß da um dich herum? Das wird ja jetzt dann kein Schwerverbrecher gewesen sein, der war weiter.
Jugendarrest ist immer maximal 4 Wochen. Das heißt, da sitzen nur Jugendliche und das ist auch der größte Unterschied vielleicht zur Haft, also zur echten Haft, ne? Diese Dauer 4 Wochen.
Und das hat dich nicht abgeschreckt?
Ich weiß noch, genau. Das ist ein großes Problem, das wir haben, dass wir denken, dass das Jugendliche abschreckt. Aber Jugendliche wie mich schreckt es überhaupt nicht ab. Davor hatte ich Todesangst. Ich war vor dieser Mauer gestanden, ich wollte nicht reingehen. Meine Mutter hat mich hingefahren, hat geschaut, dass ich auch wirklich reingehe und so. Und kaum war ich drin, der erste, den ich getroffen hatte, wo ich dachte, vielleicht muss ich den Größten gleich schlagen. So kennt man aus dem Film, oh, der Größte, der blöd schaut, den musst du gleich schlagen, damit du Respekt hast. Und dann kam ich rein und dann saß da so ein Typ, der war schon älter. Man darf dort bis 21 eigentlich sogar sitzen. Und ich weiß, der saß da, hat einen Bart schon irgendwie, kam wahrscheinlich selber mit einem Auto hingefahren und ich war 15. Mhm. Und ich so, okay, mit dem muss ich mich anfreunden. Und frage ihn so, ja, wie lang bist du schon hier? Und er guckt mich so langsam an, so, naja, 3 Wochen. Und ich so, boah, krass, Mann, 3 Wochen, ich bin erst 2 Stunden da, wie hast du das nur ausgehalten und so? Und er schaut mich an und sagt, man sitzt einfach. Und ich so, man sitzt einfach, Wahnsinn. Eine Woche später war der weg. Mhm. Noch eine Woche später war ich einer der, die am längsten dort waren. Weil 4 Wochen ist die Höchstdauer. Mhm. Und die Neuen, die kamen, haben mich angeschaut und haben gefragt, so, oh, wie lange bist du da? Und ich so, okay, ja, 2, 3 Wochen. Und also, wie hast du das nur ausgehalten? Ich habe nur ein Wochenende, wie hältst du das nur aus? Und ich gucke ihn an und ich sage, man sitzt einfach.
So. Also du hast ja Respekt quasi erarbeitet nur dadurch, dass du da länger drin warst.
So funktioniert es immer ein bisschen, ne? Und jetzt kommt der Unterschied. Als ich dann das erste Mal im Hochsicherheitsgefängnis war, der erste, den ich gesehen habe, der mir begegnet ist, war ein älterer Mann. Und ich frage ihn, und Diggi, wie lange bist du schon da? Und es war 2008. Und er sagt, seit 1979.
Und wow.
Es waren damals fast 30 Jahre, die ein Mann ein Gebäude nicht verlassen hat. Wir sind hier in einem großen Gebäude. Stell dir vor, du verlässt dieses Gebäude nicht für 30 Jahre. Und das ist der Unterschied zwischen Haft und Jugendarrest. Mhm. Deswegen schreckt aber Jugendarrest auch nicht ab, weil Haft funktioniert über die Zeit. Mhm. Du merkst erst, was dir genommen wird, wenn Zeit vergeht, wenn deine Angehörigen sterben und du nicht auf die Beerdigung gehst, wenn du Hochzeiten, Geburten, Krankheitsverläufe verpasst, ohne da zu sein. Mhm. Wenn du technische Neuerungen verpasst. Ich bin 2005 eingesperrt worden. Es gab Internet, aber es gab kein Social Media. Mhm. Es gab keine Smartphones. Und ich kam 2015 raus und es war alles da. So, und du sitzt in Haft und du kriegst mit, zum Beispiel, es gibt was wie Facebook oder so. Aber du kannst es dir nicht vorstellen, was es ist. Und da sind wir jetzt auch wieder bei diesem Gedanken der Flucht. Wie kommt man darauf? Es ist nämlich nicht nur entscheidend, wie lange ist deine Strafe, sondern auch, was passiert draußen. Stell dir vor, du sitzt und du hast nur 6 Jahre, aber plötzlich kommt die Nachricht, deine Mutter hat Knochenkrebs. Sie hat noch ein halbes Jahr. Mhm. Du wirst alles versuchen, so, ne? Und der Gedanke, ja, du kannst ja dann gar nicht sehen, die Polizei wird es ja überwachen oder so, den verdrängst du in dem Moment. So, wenn es deine einzige Chance ist, noch einen Blick auf jemanden zu werfen. Oder, weiß ich nicht, deine Frau trennt sich. Sie ist die ganze Zeit mit dir zusammen und plötzlich, ich glaube, ich muss mich scheiden lassen. Ich kann nicht noch 2 Jahre warten. Und dann wieder ein Motiv, um so einen Ausbruch vielleicht zu planen.
Wow, okay, krass.
Und mit 19 kam dann der Haftbefehl. Ein Haftbefehl heißt, wenn du es dir jetzt vorstellen möchtest für dich, du hast was gemacht. Die Polizei möchte dich deswegen verhaften. Bei mir ging es damals um einen Raubüberfall auf einen anderen Dealer. Der Dealer ist damals verletzt worden, recht schwer verletzt worden bei dem Raubüberfall und ich war ein Mittäter in dem Raub. Mhm. Ich habe gewusst, die Polizei wird mich verhaften, wenn sie mich sehen. Und ich bin ab dem Moment nicht mehr nach Hause. Wenn du dir jetzt vorstellst, du weißt, die Polizei will dich verhaften, was kannst du tun?
Also ich würde mich stellen, weil ich viel zu viel Angst hätte, dass ich da, also wenn ich untertauchen würde auf der Flucht, das stelle ich mir so schrecklich vor.
Oh ja. Aber es gibt Möglichkeiten, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Flucht und oder stellen.
Ja.
Stellen hat für mich damals, war für mich keine Alternative, weil ich wollte Gangster werden. Und ich dachte, das gehört zu meiner Geschichte. Mhm. Ich wollte meinen Mythos schreiben. Tatsächlich, ich war eigentlich noch recht kindlich in dem Gedanken so, eine Heldengeschichte, die wird aber nicht besser, wenn ich jetzt, ich dachte noch, ich bin auf der richtigen Seite, muss man immer dazu sagen. So.
Also quasi macht sich gut im Lebenslauf, so eine Flucht.
Macht sich gut im Lebenslauf. Wir dürfen nicht unterschätzen, tatsächlich das, was du gesagt hast, Lebenslauf ist ein perfektes Wort. Als Krimineller hast du das auch wie andere Leute. Und Haft zum Beispiel gehört auch dazu. Also ich wurde...
Weil einen das so kredibil macht?
Ja, weil auch die Situation, wie du mit der Haft umgehst, was über dich aussagt. Und im Moment der Verhaftung gibt es ja auch wieder, manche Leute brechen, verraten die alten Kollegen, kriegen weniger Strafe, manche Leute kriegen mehr Strafe.
Ist es denn besser angesehen, wenn ich mich gut führe oder wenn ich mich nicht gut führe?
Was denkst du?
Ja, wahrscheinlich. Naja, also eigentlich würde man jetzt erstmal denken, man ist natürlich böser, wenn man sich nicht gut führt und das kommt gut an. Andererseits könnte man ja auch sagen, ja gut, aber der Typ da drinnen, der ist so smart, um schnell wieder die nächsten krummen Dinger drehen zu können, dass er sich gut führt.
Es ist nicht so einfach, es ist nicht schwarz oder weiß. Also natürlich ist, wenn du jemanden siehst, der die ganze Zeit Ärger macht und ständig für dumme Sachen bestraft wird, dann denkst du dir auch, okay, besonders clever ist er nicht, aber wenigstens hat er Herz. So, ne? So ist dann das
okay.
Kind, der hat Herz so. Wenn du natürlich jetzt einen Boss, irgendwie so einen aus der organisierten Kriminalität, einen richtigen, richtig weit oben stehenden in der Hierarchie, die verhalten sich meistens recht ruhig in Haft. Ne? Und da weißt du auch, dass er das nicht macht, weil er sich nicht traut, sondern weil er halt seine eigene Agenda hat. Genau, die Frage war damals eben so, was machen, stellen oder nicht? Ich bin dann auf Flucht. Und das ist wieder was, warum ich prädestiniert bin, mit dir jetzt darüber zu reden. Weil ich weiß, wie sich Flucht anfühlt. Ich habe in dem Moment meinen Pass zurückgelassen. Ich habe in dem Moment meine Familie zurückgelassen. Wussten die das? Ich habe gesagt, ich gehe.
Okay.
Ich gehe ins Ausland. Für meine Mutter war das damals unvorstellbar. Also ich habe es damals überhaupt nicht gefühlt. Ne? Mir war das nicht, ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, wie sich andere Leute deswegen fühlen. Es war nur so, okay, ich habe jetzt ein Problem, ich muss weg. Alle Gangster sind super egozentrisch. Das kannst du gar nicht anders. Du kannst nicht an dein Kind denken, an deine Familie. Die sagen das zwar immer, ich denke an meine Familie, ich mache das für... Nein, du machst das alles nur für dich. Und in dem Moment so, ich dachte mir, für meine Mutter ist es vielleicht sogar besser, wenn ich auf Flucht bin, als im Knast, psychisch.
Mhm.
Was natürlich nicht wahr ist.
Nee.
Also meine Mutter hat den 19-Jährigen irgendwo in der Slowakei sitzen.
Der kann sich ja wahrscheinlich auch nicht melden.
Du meldest dich sicher nicht, sondern es gibt auf verschlungenen Wegen hin und wieder Kontakt, dass du halt noch lebst. Wir werden über Ausbrüche reden, bei denen die Leute es geschafft haben, unterzutauchen, teilweise für 40 Jahre. Und was das bedeutet, was das mit einem macht, da möchte ich jetzt gar nicht mal so viel drauf eingehen. Das ist ein Riesenthema. Nur so viel bei mir. Ich habe es wirklich 2 Jahre lang durchgezogen und habe am Schluss 15 Kilo weniger gewogen, habe älter ausgeschaut als jetzt. Tatsächlich 20 Jahre später. Ich habe ein ganz hartes Gesicht gehabt auf den Bildern, die dann bei der Verhaftung gemacht wurden. Ich hatte kein Privatleben mehr. Ich war zerstört.
Neue Freunde?
Freunde? Okay, da gehen wir ganz kurz doch in die Flucht. Stell dir vor, wir sind in Prag.
Ja.
Du versteckst dich jetzt so in Prag. Wie heißt du nochmal?
Mein neuer Codename ist Steffi.
Lass Code noch weg, wenn du sagst mein neuer Name. Sag einfach, mein Name ist Steffi.
Okay.
Hallo Steffi.
Hi.
Schön, dich kennenzulernen, Mann, hier in Prag und so. Was machst du denn hier in Prag? Ich höre doch, du bist keine Tschechin. Kommst du aus Deutschland?
Nee, da habe ich mal länger gelebt.
Ah, das hört man noch ein bisschen.
Ja, ja.
Was machst du hier in Prag?
Ich habe hier einen Job gefunden. Ich habe hier ein tolles Jobangebot bekommen und deshalb bin ich hierher gekommen.
Ah, cool. Was machst du denn?
Ja, da darf ich nicht drüber reden. Das ist ein bisschen...
Was bist du, Geheimagent oder was?
Keine Ahnung, aber da wird mir doch irgendwas einfallen. Da kann ich
ja,
doch sagen, ich bin okay, ja, ich habe ein bisschen
Antwort.
Zeit, darüber nachzudenken dann. Aber ich kann doch erzählen, ich arbeite, keine Ahnung, als Kindergärtnerin oder Putzfrau in dem
meine
Club
Schwester
oder
ist auch
so.
Kindergärtnerin.
Irgendeine Geschichte finde ich doch.
Genau, du findest eine Geschichte und bei der musst du bleiben.
Mhm.
Die Geschichte kann nie wasserdicht sein. Selbst wenn du sagst, ich bin aus Dänemark oder was, und dann sage ich plötzlich, echt, ich habe in Kopenhagen studiert, so, ist ja voll nice, und spreche mit dir auf Dänisch. Und
ja,
schon ist die Geschichte...
irgendwie wird man doch mal ein paar Leute finden, die man...
belügen kann?
Ja. Klar. Naja, wo das klappt, dass die Geschichte klar. jetzt nicht so funky sein muss.
Klar.
Und man wird doch da auch irgendwo arbeiten können, oder?
Es geht, nee, arbeiten kannst du nicht, du hast keine Papiere. Außerdem hast du davor nicht gearbeitet, weil du Gangster warst, dann wirst du jetzt nicht damit anfangen.
Aber wovon lebt man denn dann?
Gute Frage. Man begeht weiter Verbrechen. Ach so. Deswegen auch mein Rat jetzt mal zwischendrin ganz kurz an alle Leute, die in so einer Situation sind. Ey, ihr habt einen Haftbefehl, einen Stellungsbefehl, die Polizei sucht euch, stellt euch. Ihr werdet in der Zeit auf Flucht nur so viel mehr Ärger ansammeln. Eure Haftstrafe wird länger. Ihr werdet danach trotzdem ins Gefängnis gehen müssen. Ich empfehle es niemandem. Besonders nicht jungen Leuten und so.
Ja, für mich ist das halt immer wie im Film, ne? Die haben dann plötzlich einen neuen Pass, da muss man ein bisschen Geld für ausgeben und dann ist man halt plötzlich Steffi Schmidt, geht dahin und kann dann trotzdem da arbeiten. So hätte ich mir das vorgestellt.
Die Frage ist halt, warum solltest du jetzt das Arbeiten anfangen, wenn du davor schon nur Mist gemacht hast? Also du wirst, dann hättest du auch vorher arbeiten können, ist so ein bisschen wieder. So.
Ja, okay,
aber es geht auch ein bisschen darum, nicht nur, ob das klappt, sondern wie fühlst du dich damit? Ich habe jetzt gerade nämlich gesehen, was die Zuhörer nicht sehen konnten. Ich habe gesehen, dass du dich unwohl fühlst. Desto mehr ich nachfrage und desto, es fühlt sich nicht gut an. Und das bedeutet, du wirst auf diese Art keine Freunde finden können.
Okay.
Es gibt Psychopathen, die das schaffen. Eine neue Identität, die teilweise neu heiraten und so, aber es ist echt eine absolute Minderheit. Und jedes Jahr wird es schwerer. In den 50ern, letzten des letzten Jahrhunderts, konntest du einfach noch in eine andere Stadt gehen und behaupten, du bist wer anders.
Mhm.
Mach das. Wieso willst du das denn heute machen? Wie wirst du... Das wird nicht mehr möglich sein. Also die Gesichtserkennung ist vorangeschritten. Es macht sehr, sehr schwer, eine neue Identität wirklich anzunehmen. Ich glaube, wir haben das Feeling der Flucht, werden wir noch weiter besprechen.
Okay.
So, jetzt kam dann irgendwann der Moment der Verhaftung, der kommt immer.
Mhm.
Bei mir kam es auch zwar aus dem Nichts, aber trotzdem war ich so ein bisschen vorbereitet. Ich war Gangster. Ich habe damit gerechnet, ich habe mit Leuten gearbeitet, die mich darauf vorbereitet haben, was ich zu tun habe, wenn ich verhaftet werde. Und die Situation der Verhaftung bei mir gegenüber einer Zielverhandlung, auch dazu, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, werden wir die nächsten Wochen immer mehr reden, was passiert, wenn jemand flieht, wie wird er gejagt, wie wird er gefunden, warum sind die so unglaublich erfolgreich im Finden von Leuten. Und in meinem Fall, ich wurde in Amsterdam festgenommen und bin dann in Haft gekommen. Das heißt, ich war in Auslieferungshaft, in Abschiebehaft in den Niederlanden. Bedeutet, ich habe auf meine Auslieferung gewartet. Ich hatte zwar in den Niederlanden Anzeigen und es gab Probleme, also auch wieder wegen Raub, aber der Haftbefehl von Deutschland war stärker. Das heißt, die Deutschen haben sehr darauf gepocht, mich zurückzubekommen. Die hatten Verfahren, die sie mit meiner Hilfe abschließen wollten und die wollten mich gerne haben.
Sitzt man lieber in den Niederlanden oder lieber in Deutschland?
Tatsächlich sind die Niederlanden eine der Orte, wo man am besten sitzt.
Ah,
weltweit.
Weil es da Farbfernsehen gibt oder was?
Unter anderem. Farbfernsehen, Telefone. Es ist sehr liberal. Der Strafvollzug dort ist sehr liberal. Die Strafen sind geringer.
Okay.
Also für eine Sache, die ich hier 10 Jahre kriege, kriege ich dort vielleicht nur 5. Alles macht einen großen Unterschied. Ich wusste, ich habe auch alles versucht, dort zu bleiben, habe Anwälte beschäftigt und rumgekämpft, wusste aber, dass es nicht klappt.
Mhm.
Somit war jetzt so die erste Frage, nämlich ab wann lohnt sich für eine Flucht für mich, war für mich definiert. Ich wusste, ich kriege in Deutschland über 10 Jahre. Ich so, okay. Was ich auch wusste ist, in Deutschland werden meine Haftbedingungen schärfer werden. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich in eine Hochsicherheitsanstalt kommen und dort wird es wieder schwieriger.
Mhm.
In dieser Auslieferungshaft, in der ich war, es war ein Gefängnis der mittleren Sicherheitsstufe, heißt, es wird nicht geschossen. Die Türme waren nicht besetzt mit Schützen. Der große Unterschied dabei ist wirklich, das muss man sich nochmal vorstellen, bedeutet der Fluchtversuch Lebensgefahr. Es ist immer, du kannst nie wissen, ob du das überlebst, aber die Chance, dass auf dich geschossen wird, erhöht die Chance, dass du stirbst dabei.
Mhm.
Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, wenn du was überlegst zu tun. Das war in der Anstalt nicht so. Nichtsdestotrotz waren die Sicherheitsvorkehrungen sehr gut. Ich hatte nicht allzu viel Zeit, um das Ganze zu planen.
Wie lange saßt du denn zu dem Zeitpunkt schon drin?
Es waren, glaube ich, 6 Monate.
So kurz erst?
Ja.
Okay.
Normalerweise wäre ich nach 3 Monaten schon ausgeliefert worden. Es waren noch nicht mal ganz 6 Monate. Ich war im Ganzen dann 9 Monate in den Niederlanden. Jetzt haben wir schon gehört, ob es geklappt hat oder nicht. In der Fluchtversuch selbst, wichtig daran, ich hatte zum Beispiel, es gab das Problem mit dem Fluchthelfer wieder. Und das hat sich bei mir damals gelöst gehabt, dass ich jemanden in Haft kennengelernt habe, der entlassen wurde.
Mm.
Sein Haftbefehl wurde aufgehoben und so. Und an dem Tag habe ich mich entschieden, ihm zu vertrauen, weil er geht an dem Tag raus aus dem Gefängnis. Und ich so, du, ich habe dir ein Angebot zu machen. Wenn du mich abholen kannst auf der anderen Seite der Mauer, wenn du jemanden kennst, der mich abholen kann, gebe ich dir Summe X. Das waren damals, der wollte 20.000 Euro.
Und das hast du ihm aber noch im Gefängnis gesagt?
20 Minuten, bevor er raus ist.
Aha.
dann hat er mir eine Telefonnummer dagelassen, unter der ich halt nochmal anrufen soll, nochmal Rücksprache. Und das war so der erste Schritt, wo ich dann mich entschieden hatte, das wirklich durchzuziehen. Der zweite und ausschlaggebende Moment war, dass ich meinen Auslieferungstermin bekommen habe. Es hieß, am Mittwoch gehst du nach Deutschland. Und das hieß für mich, okay, ich hatte damals noch irgendwie 2 Wochen oder so, das tatsächlich durchzuziehen. Am Sonntag vor diesem Mittwoch habe ich dann die Entscheidung, also war der Termin, an dem ich das mache. Und mein Plan war im Gegensatz zu den meisten anderen, die wir besprechen werden, nicht besonders clever oder nicht besonders raffiniert. Sondern es war eigentlich recht einfach. Ich so, okay, wie komme ich über eine Mauer? Über eine Mauer komme ich mit einem Enterhaken. Das heißt, ich baue mir einen Enterhaken.
Was ist ein Enterhaken?
Ein Enterhaken ist ein Seil mit einem...
So ein Widerhaken?
Mit einer Kralle.
Ah ja, dran. Also so ein Widerhaken,
genau.
Quasi.
Und den schmeiße ich in den Draht auf der Mauer. Mhm. Und dann klettere ich da hoch und springe auf der anderen Seite runter und bin frei. Das Problem ist, in den Gefängnissen gibt es natürlich nicht nur eine Mauer. So, ne? In dem Fall waren es 3 Zäune. Der erste war ungefähr 3 Meter hoch. Mhm. 2 bis 3 Meter. Der nächste war tatsächlich schon 6 Meter hoch. Und obendrauf hast du eine Rolle mit NATO-Draht. Das ist eine Form von Stacheldraht, die
ja
nicht nur Spitzen hat, sondern messerscharfe Klingen, die beidseitig geschliffen sind.
Oh.
Und als drittes kam dann die Mauer.
Okay, aber man denkt ja auch nicht, dass man das schafft, 3 Mauern zu...
Ich glaube, Claudi, das ist was wir auch, oh Gott, es wird so oft kommen, dieser Satz, und mir fällt es immer auf, wenn ich mit, in Anführungszeichen, gesunden, normalen Menschen spreche.
Danke, ich nehme das als Kompliment.
Das sagst du auch, weil der Gedanke zu sagen, ich gehe doch nicht davon aus, dass das klappt.
Ja, weil da steht doch irgendjemand, selbst wenn er kein Gewehr hat, und guckt trotzdem.
Kriminelle kommen auf die Idee, Leute zu entführen, dafür Lösegeld zu bekommen und und dann in den Sonnenuntergang zu reiten. Das ist eine Eigenschaft, die jeder Kriminelle, den ich getroffen habe, also jeder Berufskriminelle, auch dieser sogenannte unverbesserliche Berufskriminelle, der den Hang zur Kriminalität hat, das sind immer brutale Optimisten.
Und ja, sie leiden unter Selbstüberschätzung.
Ich weiß nicht mal, ob Selbstüberschätzung ist. Es ist so ein Gefühl von, ja, das klappt.
Okay.
Das ist so ein krasser Optimismus, dass es gut ausgehen wird. Sonst würdest du all das nicht tun. Okay, jeder Verbrecher geht irgendwann ins Gefängnis. Ich aber nicht. So, das, allein dieser Gedanke schon. Und alle, die ich kenne, die dann auch irgendwie.
Ja, aber man hat ja Variablen. Ist es jetzt, schaffst du das, mich zu kidnappen? Das wird ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, als dass ich dich zu kidnappen. Und deshalb denke ich so, dann weiß man doch auch, 3 Mauern schafft man nicht mit einem Widerhaken, weil da sitzen ganz viele Typen, die darauf warten, dass jemand ausbricht.
Okay.
Also ich hätte gedacht, das ist sehr unwahrscheinlich.
Pass auf, ich habe das am helllichten Tag versucht. Und zwar
in der Mittagspause wenigstens.
Es gibt diesen sogenannten Hofgang, das ist die 1 Stunde Freistunde, bei der jeder Gefangene raus darf.
Ja.
Die steht dir gesetzlich zu, das ist tatsächlich überall eigentlich so. Also selbst in den schlimmsten Haftbedingungen, die wir kennen, ist diese 1 Stunde erlaubt. Also in den USA, in den Isolationsgefängnissen, selbst die dürfen 1 Stunde raus. Und ich habe da vor mir diese Dinge, man braucht, das ist, werden wir auch immer wieder bei jedem Ausbruch haben. So, was brauchst du dafür? Was sind die Dinge, die du benötigst? Ja, ich brauche ein Seil, gibt's nicht. Ich brauche einen Enthaken, gibt's nicht. Also ich muss das alles bauen. Seil ist kein großes Problem. Das knüpfst du und flechtest das aus Bettlaken.
Mhm.
Ich habe damals, glaube ich, 6 Garnituren verwurstet für dieses Seil.
Den Enthaken, und da kommt man so einfach ran?
Naja, Bettwäsche ist das Leichteste. Also Bettwäsche ist kein Problem.
Okay.
Ich habe 2 Stangen gebraucht, um den Enthaken zu bauen. Die habe ich aus einem Rudergerät rausgebaut. Da gab es so ein Rudergerät, wo du irgendwie so rudern konntest.
Aber das kriegt doch jemand mit, wenn du das da ausbaust.
Genau, baue ich halt in der Nacht davor, am Tag davor aus. In der Nacht nehme ich es auf Zelle. Ich kann es ja auch nicht auf Zelle aufbewahren, das ganze Zeug so. Weil ich habe ja ständig Haftraumkontrollen. Also die kommen ja rein und kontrollieren jeden Millimeter. Also
hey, aber wann hast du das jetzt ausgebaut?
Am Samstag.
Am Tag? Nee, doch.
Am Samstag ausgebaut, am Sonntag nach.
Und das hat keiner gesehen, dass du da an diesem Boot rumgeschraubt hast? Hat man da so viele Stellen, wo man alleine ist?
Wer soll denn das überwachen? Selbst wenn du jetzt in jedem Eck eine
Kamera
hast.
Ich dachte, da sind Kameras.
Ja, aber wer schaut sich denn das Material an?
Ich dachte, da sitzt jemand und guckt immer auf diese ganzen 12.000
Bildschirme. Das kann ja sein, aber genau.
Und das sind dann zu viele, als dass man das sieht.
Das ist immer viel Glück dabei. Also es wird normalerweise alles entweder aufgezeichnet oder wie bei der Datenmenge, die jetzt auch die Telefonüberwachung sammelt. Wer soll denn das alles anhören?
Okay, also ich hätte gedacht, da sowas fällt auf, wenn da jemand, keine Ahnung, das dauert ja wahrscheinlich noch eine halbe Stunde, dass du das da ausgebaut hast.
Ging schneller.
Okay, und dann, was hast du dann damit gemacht?
Mit auf Zelle genommen. Das größte Problem war, ich habe ein Gewicht gebraucht für den Enterhaken. Weil dieses Seil, das du aus einem Bettlaken knüpfst, ist sehr, sehr schwer.
Und sorry, aber das sieht keiner, dass du da so was rausbaust und mit auf deine Zelle nimmst? Musst du dann nicht an drei Wärtern vorbei, die fragen, hoch, was hast du denn da?
Du musst an Metalldetektoren vorbei. Metalldetektoren, ich habe zum Beispiel das Gewicht für den Enterhaken, damit der fliegt. Ne, musst du dir vorstellen, das Teil fliegt ja nicht, wenn du es schleuderst, sondern es ist, das Seil ist zu schwer. Also habe ich ein Gewicht gebraucht und es waren 2,5 Kilo Hantelscheibe, die ich aus dem Kraftraum mitgenommen habe. Und da musst du an einem Metalldetektor vorbei. Also es ist wirklich nicht leicht, aber es ist immer möglich.
Wie denn?
Um was an einem Metalldetektor vorbeizubringen, brauchst du im Grunde drei Leute. Also ich stelle
also, da musst du ja doch jemand einweihen.
Du musst ja nicht sagen, für was. Ach, ich würde nie sagen, ich habe ja gesagt, ey, ich brauche diese Hantelscheibe und so, ne? Ich muss die mitnehmen, ich möchte trainieren oder was.
Ah, verstehe.
Und dabei hilft dir dann schon eher jemand, ohne dich zu verraten. Wenn du sagst, ich brauche eine Hantelscheibe, um den Ausbruch zu planen, das ist eine Information, die ist sehr viel wert.
Mhm.
Und zwar, um an einem Metalldetektor was vorbeizuschmuggeln, brauchst du diese drei Leute. Das heißt, der erste nimmt die Hantelscheibe in seine Tasche. Er geht durch und wird ganz normal piepen.
Mhm.
In dem Moment, wo es piept und der Beamte auf ihn guckt, müssen die anderen zwei, die noch vor dem Metalldetektor stehen, entweder einen Streit fingieren oder irgendwas schreien, um diese eine Sekunde der Aufmerksamkeit des Beamten zu ziehen.
Mhm.
In der Zeit tauscht der die Tasche mit dem Vordermann.
Warte mal, wer tauscht die Tasche?
Der die Metallscheibe hat, tauscht die Tasche.
Okay, wir machen das jetzt mal mit uns. Also ich gehe durch, genau. Ich bin der erste Trottel und habe diese...
Zuallererst gehe ich durch. Also zuallererst geht Azadeh durch. Die geht durch... die piept
unsere
nicht.
Unsere Redakteurin.
Genau, unsere Redakteurin. Die geht einfach so durch, piept nicht. Mhm. Als zweites gehe ich. Ich habe die Hantelscheibe.
Mhm.
Ich gehe durch, ich piep. Mhm. In dem Moment, wo er zu mir guckt, fängst du von vor dem Metalldetektor
an.
Mit mir oder mit irgendwem. Oder schrimpfst einfach, du scheißt, was soll denn die Scheiße? Jetzt piept es schon.
Dauert hier so lange.
Was soll denn der Mist? Jetzt piept es schon wieder.
Ja?
Ich muss aufs Klo, das gibt's nicht. Aber wirklich aggressiv.
Ja.
Diese Sekunde nutze ich, um meine Tasche, die dieselbe ist wie die der Azadeh, mit ihr zu tauschen.
Ah.
Jetzt habe ich eine saubere Tasche, die Hantelscheibe ist durch.
Und dann guckt der nach und
plötzlich
Moment, ist da nichts mehr drin.
Als erstes ist normalerweise immer nochmal durch den Detektor gehen.
Mhm.
Jetzt piepst du nicht. Okay, passt. Noch dazu ist jemand wie ich zum Beispiel, ich habe eine Metallplatte im Arm, die bei den meisten Gefängnis-Metalldetektoren, am Flughafen komischerweise nicht immer, aber bei den feiner Eingestellten im Gefängnis, ja, da piepse ich.
Okay.
Das heißt, ich gehe durch, ich sage, ich piepse doch immer. Mm. So, beim nächsten Mal gehe ich wieder durch, ich piepse wieder, also, muss Tasche aufmachen. Okay, ich mache Tasche auf, nichts drin, boom, schon habe ich meine Hantelscheibe.
Okay, spannend.
Vor allem diese Sekunden, ob das klappt oder nicht, in dem Moment kann schon alles scheitern. Also ist alles, was du machst, ist immer, weil du gefragt hast, sieht es keiner. Also willkommen in der Welt eines Kriminellen. Du kannst nie wissen, ob das klappt.
Mhm.
Du kannst versuchen, Chancen zu verbessern, aber im Endeffekt kommt es immer auf Bruchteile von Sekunden an. Das alles zu basteln und zusammenzubauen, habe ich mir dann in der Nacht, an dem Abend eben Zeit genommen. Einschluss war ungefähr um 16 Uhr am Samstag. Und am nächsten Morgen um 9 Uhr war der Hofgang, bei dem ich den Ausbruch machen wollte.
Und womit hast du das dann alles verbogen?
In Zelle gebaut. Das ist jetzt nicht so schwer. Es war jetzt auch nicht so super.
Okay,
nicht so ausgetüftelt. Das Seil ist das Problem. Dadurch, dass das kein wirkliches Seil ist, ist es wirklich groß. 7 Meter Seil ungefähr.
Mhm.
Stell dir, also.
Und da kommt keiner nochmal deine Zelle kontrollieren, bevor zugeschlossen wird. Okay.
Glückssache. Es sind 800 Zellen.
Mhm.
Die kontrollieren nicht jede. Wenn die einen Tipp haben, auf jeden Fall. In der Nacht schläfst du kaum, schläfst sehr schlecht. Der, den ich mit ins Vertrauen dann gezogen habe, war ja der bei mir in der Zelle ist, weil der sieht mich gerade ein Seil basteln und einen Enterhaken.
Ah, okay. Also dem musst du schon vertrauen.
Deswegen sagst du es ihm im letzten Moment zum Beispiel in dem Fall erst.
Mhm. Ja?
Weil du setzt damit auch sein Leben aufs Spiel. Also er wird auf jeden Fall, wenn du in einer Zweimannzelle bist, nicht damit durchkommen zu sagen, ich habe das nicht mitbekommen.
Oh, okay, das ist ja eigentlich ein ziemlicher, Assi-Move dann, dass du den anderen mit reinziehst.
Das ist fürchterlich. Es ist fürchterlich, dieser Egoismus wieder. Nicht nur das, ich bin sogar noch viel weiter gegangen, das war nicht der hellste. Ich habe ihn angelogen, ich habe ihm gesagt, da passiert dir gar nichts, da sagst du das. Ich wusste, der ist dran.
Mhm.
Aber es war mir halt egal.
Was war das Worst-Case-Szenario, was hätte passieren können, wenn du jetzt erwischt wirst? Eigentlich nicht so viel, oder? Nur, weil du wusstest, du wirst ausgeliefert. Die Wächter haben dich danach auch nicht mehr ausgeliefert.
Darüber haben wir jetzt noch nicht geredet. Das ist so das, was ich vorher noch dazu sagen wollte, mit dem, darf in der Anstalt geschossen werden. Was du, selbst wenn nicht geschossen werden darf, musst du eins verstehen. Deine Haftsituation wird sich, wenn du es nicht schaffst, grundlegend ändern. Wenn du davor mit anderen Leuten Kontakt hattest, wirst du ab jetzt keinen Kontakt mehr haben. Es gibt Leute, die sind, sogar in Deutschland gibt es einen Gefangenen, der 15 Jahre isoliert ist mittlerweile, wegen dem Ausbruchsversuch. Isolation bedeutet, du sprichst mit keinem Menschen. Deine eigene Stimme ist das Einzige, was du hören wirst. Für Wochen, Monate oder Jahre. In einem leeren Raum. Denn wenn du davor, was weiß ich, Privilegien hattest wie Fernseh, Radio, Bastelmaterial, wird Bücher. Dir alles genommen. Ja, Bücher kriegst du irgendwann als erstes immerhin. Wieder so, aber die Stille. Mhm. Ja, also die werden, oder was wie eine Schere, dass du eine Schere hast, zum Beispiel Papier schneiden, vergiss es. Wenn du sowas hinter dir hast, einen Ausbruch versucht, man wird dir alle Privilegien nehmen. Solche Dinge wie Besuch, dass du deine Mutter beim Besuch umarmen darfst. Du wirst nie wieder jemanden umarmen beim Besuch. Du wirst für den Rest deiner Haftstrafe eine Trennscheibe haben. Das ist so eine Scheibe, die wir jetzt auch hier im Studio zwischen uns haben. Das heißt, du wirst nie wieder deine Verwandten berühren.
Wir haben es aber wegen Corona.
Wir haben es wegen Corona. Dort ist es dann deine Form des Besuchs. Wir haben über vorzeitige Entlassung gesprochen. Heißt, 2/3 oder sowas früher rauskommen. Vergiss es. Du wirst nicht frühzeitig entlassen werden. Du wirst niemals Lockerungen bekommen. Lockerungen heißt, dass du auch mal, wenn es in Richtung Entlassung geht, nach außen darfst, dir zum Beispiel zum Jobcenter darfst oder einen Personalausweis machen lassen darfst oder einfach diese alltäglichen Dinge wieder lernst, wenn du so lange in Haft warst. Das kannst du alles vergessen. Deine Situation verändert sich.
Für dich war es ja aber eigentlich in dem Moment egal, weil du wusstest, du wirst ja eh nach Deutschland.
Du bist voll auf Zack. Deswegen habe ich, war einer der Gründe, warum ich mich getraut habe, auch so dieses, ich dachte mir so, okay, ey, ich werde am Mittwoch ausgeliefert. Egal, was ihr mir antut, es wird nicht länger als 3 Tage dauern.
Mhm. Oder sagen die das und dann wird sozusagen diese Konsequenz mit nach Deutschland genommen?
Ich wusste, es wird nicht 100% mitgenommen. Ich wusste, es wird mir nicht helfen in Deutschland, aber ich wusste, sie werden nicht dazu.
Okay.
Die linke Hand weiß oft nicht, was die rechte macht bei Behörden. Okay. Das ist so ein bisschen. Ich hatte das im Kopf. Ich wusste, okay, am Mittwoch werde ich ausgeliefert. Stell dir vor, ich habe diesen Hofgang, nennt sich das, ist eine Stunde. Ich habe also die Sachen runtergeschmuggelt, den Hof, auch wieder eine unabwegbare Situation, weil ich habe das alles damals in eine Jacke rein, in einen Parker. Dieses Seil, das heißt, ich habe wie so eine Tonne vor mir rumgetragen, weil das Seil so voluminös ist. Du kriegst es nicht kleiner.
Also du warst morgens noch normal frühstücken?
Frühstück gibt's. Was ist denn Frühstück? Du bist nicht im Hotel. Also ich war da noch frühstücken schön, habe ein paar Rühreier und Speck.
Sauna,
und
Sauna.
Genau, Sauna.
Dann wie, es gibt kein Frühstück im Gefängnis?
Du kannst dir dann was von deinem Abendessen aufheben, halt ein Brot oder so. Aber es kommt keiner und sagt, Frühstück.
Es gibt kein Frühstück im Gefängnis?
Also ich war
in den Serien, die ich gucke, gibt's immer Frühstück. Nicht? Oder bilde ich mir das ein?
Ich glaube, das bildest du dir ein. Frühstück? Was soll denn das sein? Croissants oder was?
Nee, aber keine Ahnung, ein Brötchen oder Haferschleim.
Ich habe kein Brötchen. Haferschleim, du kannst es selber machen, den Haferschleim.
Also das heißt, du bist dann bis, wann öffnet sich denn dann diese Gefängnistür das erste Mal morgens?
Kommt auf jedes Gefängnis unterschiedlich. Also in dem Gefängnis war es 9, weil es dann halt in den Hof ging.
Und dann kriegst du aber nichts zu essen. Wann kommt denn das erste Essen?
Brot hast du vom, also in den meisten Gefängnissen ist es so, Mittagessen gibt es warm.
Ja.
Und Abendessen gibt es zum Beispiel ein Laibbrot.
Okay, und das kann ich mir dann noch
dir
mitnehmen
einteilen für morgens.
Ah, okay. Und das heißt, du warst dann 9 normal auf dem Hof?
Genau.
Und dann bist du wieder
hatte
zurück?
Eben diese, nee, ich habe mir so vorgenommen, ich mache am Ende des Hofgangs, gehe ich einfach nicht, das nennt sich einrücken. Ich rück dann einfach nicht ein, sondern ich renne in die andere Richtung. Renn auf den ersten Zaun zu, spring über den ersten Zaun.
Und hast die ganze Zeit schon dieses Ding unterm Pulli?
Das hatte ich hatte das nicht im Pulli, ich habe es einfach in der Hand getragen und dann neben mich gelegt.
Mhm.
Hatte noch so ein Schachbrett. Als
das fällt keinem auf, okay.
Gut. Es wirklich sollte jemanden auffallen, aber du musst dir vorstellen, hast du dann irgendwie 80 oder 100 Gefangene oder so, die in den Hof drängen durch einen normalen Hausflur und so. Da wird mal einer rausgefischt, ist aber nicht Alltag. Wir haben deswegen auch Sonntag gewählt. Sonntag ist immer weniger Belegschaft. Ne? Sonntag früh, alle sind so ein bisschen.
Okay, verstehe.
Und jetzt kommt dieser Moment, ich saß die Stunde im Hof und wusste gerade, gleich wird sich mein Leben verändern. Auf die eine oder andere Art. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Stunde vergangen ist. Also es ist wirklich, ich saß einfach da und ich habe damals noch geraucht und habe nicht gedacht. Und dann irgendwann kam der Befehl, in Holland heißt der Lüchtenende, bedeutet Hofgangende. Und alle Leute setzen sich in Bewegung. So der ganze Hof kommt auf einmal wie ein Schwarm immer in Bewegung. So, ne? Also alle bewegen sich zur Tür. Und ich bleibe einfach sitzen. Und es war nur ein Beamter für den Hofgang zuständig. Und ausgemacht war, dass mein Zellenkamerad und der damals schon geholfen hat mit der Handelsscheibe, die sollen so tun, als würden die eine Schlägerei haben. Damit der Beamte abgelenkt ist, dorthin läuft und in dem Moment hätte ich so ein paar Sekunden Vorsprung. Die dachten übrigens, ich hole was ab, was einer über die Mauer geworfen hat. So, ne? Den habe ich auch nicht gesagt bis zum letzten Moment, was ich wirklich so vorhab. Also zumindest im dritten nicht. Und jetzt kam dieser Befehl und ich warte und ich warte und ich gucke, macht, Leute. Weißt du, es wird langsam auffällig, dass ich mich nicht bewege als Einziger. Und dann fangen die so an, sich so zu schubsen wie 2 Kinder. So, ey, hey. Und der Beamte steht von mir so 10 Meter weg. Und warte, was ist los? Warum bewegst du dich nicht? Und ich so, nee, guck mal, sei fechten auf volle, also sie kämpfen. Und der schaut mich so an, so, hä, beweg dich jetzt und so. Oh no. Und dann gab es so einen Moment, wo ich echt nochmal, und ich weiß noch, dass ich auf Deutsch damals geantwortet habe, heute nicht.
Oh.
Und bin einfach losgerannt in die andere Richtung und so meine Jacke so im Arm und renn auf den ersten Zaun zu, schmeißt die Jacke über den Zaun und hecht über den ersten Zaun, so 2,5 Meter Zaun, das war jetzt kein großes Ding.
Mhm.
Renn bis zum nächsten, das sind immer so ein paar Meter Grünstreifen dazwischen, renn bis zum nächsten Zaun, dreh mich um und sehe, der Beamte steht einfach so da mitten im Hof und reagiert nicht, macht nichts, schaut mich so an, so, hä, bist du, so was, du musst ja auch überlegen, solche Dinge passieren nicht.
Mhm.
Das ist so ungewohnt, dass du wirklich alle überrascht damit. Und ich habe damals das mit der Jacke so gemacht, ich hatte das in diesen Parker eingewickelt und mir die Kapuze dann so über den Kopf und dann war das wie so eine Art Rucksack, dass ich klettern kann. Ja?
Aber auf diesen ersten Mauern, nee, was sind das?
Das erste ist ein Zaun, normaler Stahlzaun.
Auf diesen Zäunen ist aber kein Stacheldraht.
Auf dem ersten nicht.
Ah, okay.
Auf dem zweiten schon. Der zweite ist 6 Meter ungefähr und obendrauf ist eine Klappvorrichtung mit NATO-Draht. Das heißt, du kannst hochklettern, aber oben, wenn du an dem obersten Stück ziehst, klappt dir das Ding entgegen.
Mhm.
Und dann kletterst du direkt in den NATO-Draht rein.
Okay. Dafür war die Jacke?
Nee, die Jacke war, weil da mein Seil drin war.
Ach so.
Die Jacke war nur als Rucksack gedacht. Super schwer, das zu erklären, ne? Stell dir vor, du nimmst jetzt diesen Pulli und stopfst innen rein ein Seil.
Ja.
Und dann machst du den unten zu.
Ja.
Und jetzt machst du dir die Kapuze hier dran.
Ah, okay.
Ne, dann kannst du das so wie einen Rucksack tragen.
Mhm.
Und ich kletter so diesen zweiten Zaun hoch und hatte das hinten an mir dran, so, ne? Mein Seil. Und oben, als ich in den NATO-Draht reinkomme, ich bin am Eck geklettert, ich habe gehofft, dass er am Eck nicht umklappen kann. Und ich hatte recht. Also das Teil kam mir nicht wirklich entgegen, sondern es war da ein bisschen starr. Was ich gemacht hatte, ich hatte 5, 6 T-Shirts an, 2 Pullis, Handschuhe. In den Niederlanden durftest du deine eigenen Klamotten haben. Das war also kein Problem, mir genug Kleidung zu besorgen. Ich hatte 2 oder 3 lange Hosen an, noch ein paar Shorts, weil ich wusste, ich werde mich jetzt verletzen. Also ich komme durch das Ding, da kommst du nicht durch. Und in dem Moment, wo ich anfange, mich so durchzureißen und dadurch, dass die beidseitig geschliffen sind, schneiden die vor und zurück. Du kommst auch nicht mehr zurück, wenn du da drin bist. Und jetzt stell dir vor, ich bin drin, bin guter Dinge und in dem Moment fällt mir mein selbstgebauter Rucksack nach hinten runter. Und ich stehe oben drin auf einem 6 Meter hohen Zaun, wie gesagt, wie viele Klamotten ich anhatte. Und mein ursprünglicher Plan war, ich werfe von oben, packe ich meinen Endhaken aus und werfe ihn von oben sozusagen parallel rüber über den Grünstreifen auf die Mauer, dass ich nicht von unten hochwerfen muss, weil wie soll ich denn das machen?
Ja.
Und habe keinen Enterhaken mehr. Und mein Gehirn ist aber jetzt schon, ich bin schon so in diesem Modus, so ich so, okay, scheiße, also ich so, okay, was mache ich jetzt? Und in dem Moment geht der Alarm los. So, der Alarm geht los, ich schaue, der Beamte ist reingerannt zum Haus schon, die Gefangenen sind alle vom Hof weg. Und ich reiß mich nochmal irgendwie los und fall nach vorne runter. Also 5, 6 Meter runtergefallen einfach.
Richtung Mauer.
Richtung Boden.
Ja, ja, aber
auf der Mauerseite. Seite, genau, auf der Mauerseite. Ich bin jetzt im Todesstreifen.
Mhm.
Wenn geschossen werden würde, spätestens jetzt würden sie schießen. Und ich kam unten an und ich hatte eine zerfetzte Hose noch an und ein Unterhemd. Komplett alle Klamotten sind da oben drin hängen geblieben.
Krass.
Ich habe mich komplett ausgezogen auf diesem 1 Meter NATO-Draht da oben.
Mich wundert das echt, weil also hätte ich das geplant, wäre das, womit ich mich auch mit am stärksten auseinandergesetzt hätte, wie kann ich da diesen Stacheldrahtzaun überwinden? Also
habe ich doch.
Ja gut, aber viele Klamotten, kann man da nicht irgendwie so einen Kartoffelsack klauen, durch das nicht so durchgeht oder?
Ich habe aus unzähligen kleinen Wunden geblutet. Kleinere Tierschnitte, tiefere Schnitte, Hände kaputt, Hals aufgeschnitten.
Okay.
Also ich stand auf der anderen Seite, halbnackt, blutend, komplett zerfetzt. Oben drin hängen meine ganzen Klamotten.
Okay.
Und als ich oben war auf dem Zaun und der Alarm losging, ist mir noch ein anderes Geräusch aufgefallen. Und zwar Schreie von Gefangenen. Weil es gab 2 Seiten, die das sehen konnten. Einmal der Nordflügel und einmal der Ostflügel konnten mich sehen.
Mhm.
Und der Nordflügel war der, in dem ich nicht war. Die hatten in der Zeit keinen Hofgang. Die Hofgänge sind immer zu anderen Zeiten. Mhm. Jeder Flügel geht zu einer anderen Zeit. Und die haben gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Gucken zum Fenster und sehen, irgendein Irrer klettert über diesen Zaun.
Mhm.
Und als Gefangener ist das, glaube ich, das Außergewöhnlichste, was du sehen kannst, weil da ist nie ein Mensch. Was macht der dort? Es gibt eine Zone, die du nicht betrittst. Mhm. Und alle jubeln und schreien. Und in dem Moment, als ich auf der anderen Seite runterfiel, war dann aus diesem wurde dann so ein dann puff. Und dann wurde aus diesem recht schnell, wurde dann so ein bist denn du für einer? Und jetzt stehst du da drin, so kommst nicht weiter. Also man hat es richtig gespürt, die Enttäuschung. Mhm. Und ich stand da, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden und denk mir, was mache ich denn jetzt? So, ne? Und schau und sehe, dass meine Jacke unten an den Zaun hingefallen ist. Die unteren 2-3 Meter des Zauns waren starrer Metallzaun und erst danach hat der Maschendrahtzaun begonnen, damit das Ding halt stabil steht. Mhm. Und ich guck und ich sehe so der Abstand, so 15 Zentimeter zwischen den Gittern. Quetsche meine Hand durch, fange an der Jacke rumzureißen und kriege ein Stück Seil zu fassen. Und jetzt fange ich einfach so, weil ich halt in der Mangelung eines besseren Plans, fange ich an, das Seil so durchzuziehen. So 1, 2, 3 und ziehe halt. Und Meter für Meter kommt dieses Ding da durch. Und jedes Mal, wenn ein Knoten war, musste ich reißen, so dass es durchkommt. Und am Schluss war nur noch der Enterhaken, der halt nicht durchgepasst hat. Und ich reiß, stelle mich mit dem Fuß gegen den Zaun, reiß wie ein Verrückter. Und jetzt stell dir bitte die Stimmung vor. Von diesem, was machst denn du, jetzt stehst du da wie ein Idiot, kam plötzlich sein, das gibt's nicht. Und alle feuern mich halt an und merken so, neben mir kommt halt ein Haufen Seil. Weil wieder dieses Seil war riesig. Das ist so viel Volumen. Und immer mehr Seil neben mir. Und dann reiße ich den Enterhaken durch, dabei beschädige ich ihn und stand dann tatsächlich im Todesstreifen mit Enterhaken. Und fang an. Und ich hatte das geübt in Zelle in der Nacht, also geübt in Anführungszeichen, 2, 3, 4, 5 Mal probiert, ob ich das Ding schwingen kann und werfen kann. Ich wollte es ja von der Spitze des einen Zauns zur Mauer werfen.
Also es war nicht so kaputt, dass es nicht nochmal irgendwie gehalten
also
hätte.
Also fliegen tut es auf jeden Fall noch. So, ne? Eine von den 2 Stangen war unbeschädigt, die andere war halt nicht mehr wirklich da. Und dann angefangen, das Ding zu schwingen. Und jetzt wieder, plötzlich kam die vom Ostflügel, von meinem Flügel auch noch an die Fenster. Weil sobald Fluchtversuch ist, sobald Alarm ist, wird ein Lockdown stattfinden. Mhm. Lockdown heißt, jeder Gefangene muss in seine Zelle. Und das ging recht schnell, weil zu dem Zeitpunkt, wir sprechen von maximal 2 Minuten, von dem Moment heute nicht bis zum Todesstand, maximal 2 Minuten. Und jetzt fangen die auch noch an. Und die kennen mich ja sogar. So, ich bin mit denen monatelang gesessen, alle flippen aus. Und jetzt schwinge ich dieses Teil wie irgendwie so, wie der Pirat, der ich sein wollte, so eigentlich. Ne? Aber an der Stelle nochmal ganz kurz. Ich habe alle betrogen. Ich habe die Beamten betrogen, die mir vertraut haben, die jetzt Gefahr sind, ihre Jobs zu verlieren teilweise, die jetzt in Gefahr sind, verletzt zu werden, weil sie müssen mich ja jetzt versuchen einzufangen. Ich habe die Gefangenen betrogen, die mir geholfen haben, die alle in Absonderung und Isolation gehen werden. Ich habe meiner Mutter davor gesagt, über einen verschlungenen Weg, hey, Mama, wundere dich nicht, wenn du nichts mehr hörst, ich werde ausbrechen. Und dieser Moment, sie hatte nicht die Möglichkeit, mir zu antworten, sie hatte einfach nur die Möglichkeit, es zu nehmen. Mhm. Und die Aussage war, ich werde mich nicht melden. Wenn ich mich nicht melde, sorg dich nicht, dann habe ich es geschafft. Stell dir das vor als Mutter.
Ja, es ist schrecklich.
So nachdem du schon 2 Jahre deinen Sohn auf Flucht hattest. Mhm. Also das nur mal zwischenrein von, weil ich hier sage, weil das klingt sonst wie eine Heldengeschichte so immer, aber ich möchte es nochmal betonen, es ist es nicht. Mhm. Stand dann da und schwing diesen Enterhaken und werf den.
Darf ich kurz fragen, an welcher Stelle waren denn die Wärter da schon?
Noch keine Wärter zu sehen. Ich hatte die Stelle auch extra ausgewählt, weil sie am weitesten weg war von der nächsten Tür. Ich wusste nicht, wo die herkommen, aber ich weiß, sie müssen durch eine Tür kommen. Und die einzigen Türen sind recht weit,
okay.
200 Meter. Mhm. Mein Auto übrigens stand auf der anderen Seite dieser Mauer, an genau diesem Eck auf einem Parkplatz. Mhm. So, ich hatte, bevor ich runtergegangen bin, nochmal angerufen und gesagt, ey, Moment hatte ich vorher komplett übergangen. Stell dir vor, auch ich renne raus, in den Niederlanden darfst du telefonieren am Gang. Also der macht um 9 Uhr die Tür auf, ich renne zu diesem Telefon, ich rufe an, in der Zeit, wo du eigentlich nicht telefonieren darfst, so, und es klingelt. Und es klingelt. Und es klingelt. Und ich so, okay, wenn er nicht rangeht, kann ich es nicht machen. Gott sei Dank. So ein Teil von mir, so, ne? Gott sei Dank, weil das ist Irrsinn, was ich jetzt mache. Und in dem Moment, wo ich auflegen will, geht er hin. Wir sind da halt. Und ich so, okay, dann bin ich auch gleich da. Dann musste ich 1 Stunde, 10 Minuten später, als dieser Telefonanruf ist, das Auto halt da.
Aber verrückt, dass du auch erleichtert warst, dass er erstmal nicht rangegangen ist.
Ey, diese Nacht, weißt du, wie du dich fühlst in der Nacht? Du bist der einsamste Mensch auf der Welt. Die Konsequenzen sind so schwer zu erklären, so, aber diese, allein schon der Gedanke auf Isolation. Zurück zu dem Todesstreifen. Moment, ich schwinge das Teil und ich lasse ihn los, den Enterhaken, und er fliegt super und fliegt hoch und fliegt voll an der Mauer vorbei halt und er bleibt nirgendwo hängen. So alle Leute auch wieder so,
Ist ja wie beim Fußball.
Original wie beim Fußball. Und du spürst diese Stimmung. Also ein Gefängnis hat eine ganz starke Aura, eine ganz starke Atmosphäre. Darüber werden wir auch viel sprechen, wie es ist in den Gefängnissen. Und so eine Veränderung, so eine Hitze, so eine Energie habe ich nie, also spürst du normal nicht. Mhm. Und beim zweiten Versuch bleibt das Teil oben drin hängen. Also auf der Mauer sind so Bewegungsmelder gewesen und da drin in den Draht bleibt es hängen.
Und alle so, wow.
Und ich gucke und die Beamten kommen. In dem Moment Beamte kommen. Ich so, okay, los geht's halt. Und kletter. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich an einem Seil eine Mauer hochkletter. Das, ne?
Klar,
und
ich
dachte, ich ziehe mich einfach mit den Armen hoch. Aber es geht irgendwie nicht richtig. Ich blute, ich bin verletzt, ich bin müde. Oder halt schon, ne, ich merke irgendwie, wie es schwieriger ist, als ich dachte. Ich dachte so, und bin ungefähr bei 4 Metern. So ist in meiner Erinnerung ist es schon so, als hätte ich schon fast oben hingreifen können. So, ne? Mhm. Und ich habe auch später erfahren, dass die Kameras, die nach innen gedreht sind, dass die schon nach außen gedreht haben.
Oh.
Also die wussten schon so, oh, der schafft's. So, das war schon so, wir wollen sehen, was da draußen dann passiert.
Mhm.
Und in dem Moment reißt das Teil halt oben raus. Der Enterhaken hat nicht mehr gehalten, raus aus dem Draht. Und ich fall die kompletten 4 Meter rückwärts auf meinen Hintern halt. Stauch mir das Steißbein, stauch mir den Rücken und guck nach oben und in dem Moment fliegt dieser, flippt so dieses Gewicht oben drüber so und flippt nochmal hoch und rast auf mich zu, 2,5 Kilo mit Stacheln dran, so gesehen, und schlägt halt echt irgendwie ein paar Handbreiten neben mir in den Boden, so fump. Und jetzt war...
Was war da dein erster Gedanke? Nachdem du quasi sicher warst vor diesem Enterhaken, aber was war so dein erster Gedanke, also dein Gefühl?
In dem Moment war Schmerz schon, weil das im Rücken halt so, ne, ich so, oh Gott, bin ich jetzt querschnittsgelähmt, mhm, so? Wir werden hören, wie viele Leute sich verletzen, schwer verletzen bei Fluchtversuchen. Ne? Und vom Fersenbeinbruch zur Querschnittslähmung ist da alles dabei. So.
Mhm.
Das war der erste Gedanke, so okay. Und der zweite war, okay, ist vorbei. Und jetzt war aber die Energie, und das ist auch wieder typisch für das, was ich früher war, so ein, ich wollte ja das. Ich wollte bekannt sein als der diese Flucht geschafft hat. Und wenn ich das nicht schaffe, dann wollte ich wenigstens... Ich kann jetzt nicht einfach aufgeben, ne, vor 400 Zuschauern.
Mhm.
Und nehme diesen Enterhaken und schwing den, weil die Beamten gleich da sind. Es kommen 20, 25 Leute von beiden Seiten auf mich zu. Teilweise in Kampfmontur, teilweise Beamte, die ich kenne von meinem Gang. Du siehst die erkennen mich nicht mal wieder in dem Moment, sondern ich bin jetzt ein anderer Mensch als der, den sie gestern kannten. Gestern war ich der guten Abend gesagt hat und ach, Grüße zu Hause, ne, schönen Feierabend und so. Und heute bin ich jemand, der ihr Leben bedroht.
Und dann schwingst du den, um den nochmal hochzuholen?
Ich bin so geschwungen, um die auf Distanz zu halten.
Ach so,
wie einen Morgenstern.
Du willst es nochmal probieren.
Nee, das war klar. Dass die mich, also wenn ich kletter, ziehen sie mich runter.
Okay.
Aber ich wollte dann so auf Distanz halten und schwing das noch. Und haben sie mir gedroht mit den Hunden und bla bla. Und ich dann, irgendwie kam dann so dieser Moment, so nach 30 Sekunden Schwingerei kam dann dieses, so, ja okay, komm. Und ich nehme das Ding runter und in dem Moment sprüht der Erste halt mit so einer riesigen Flasche so pfff. Pfefferspray auf mich. Und wir sind aber in einem Eck Mauern umgeben. So. Also, okay, viel Spaß, da haben wir jetzt alle was davon. So. Und jeder kriegt was ab und ich will mich zusammenrollen nochmal. Ich blut eh schon.
Mhm.
So, ne? Du spürst an jeder offenen Stelle, spürst du das Zeug wie Säure.
Mhm.
Und ich will mich so zusammenrollen und wenn 20 Leute versuchen, dich auf den Bauch zu drehen, dreht und kickt jeder woanders. Also die treten, schlagen, zerren, ziehen und du kannst dich gar nicht entspannen und irgendwie, ja, gib die Hände, wem denn? Und ich weiß noch, dass ich, da hatte ich sogar meine Brille noch und ich gucke und ich sehe das Gesicht von einer Frau, eine Beamtin, und ich sehe ein total hassverzerrtes, panisches Gesicht und als nächstes tritt die mir mit dem Stiefel voll ins Gesicht. Und ich merke, Brille ins Auge, irgendwie zerdatscht und fällt runter und so und gehe kurz K.O., und das nächste war dann, da haben sie mich dann schon getragen. Haben sie mich dann so also die Hände nach hinten, Bauch nach unten, einer hält den Fuß, einer hält die, drei halten die Arme, einer hält deinen Kopf und haben mich dann so Richtung Tür getragen. Und ich bin so aufgewacht von dem Geschrei auch wieder. Die Leute so, also die sind ja auf meiner Seite so, ne? Die schreien, der ein oder andere schmeißt eine Tasse so, ne, fliegt das Zeug auf die Leute halt. Und in dem Moment war ich dann nochmal wach und ich sehe, okay, wir sind bald bei der Tür, ich wusste, es ist vorbei.
Aber wach, du warst nicht ohnmächtig, sondern du warst einfach so.
Nee, ich war kurz ohnmächtig. Irgendwer hat mich getroffen, sodass ich kurz.
Okay. Ich dachte, du standst so unter Strom, dass du dich nicht erinnern konntest.
Lass es 10 Sekunden gewesen sein. Okay. Ich war kurz weg, aber vielleicht auf dem Hinterkopf noch eine bekommen oder so. Also ich weiß nicht mehr genau, in welchem Moment mir die Lichter ausgegangen sind.
Verstehe.
Und dann tragen die mich so zur Tür Und ich merke, ich habe halt keine Handschellen dran, nichts und so. Und kurz vor der Tür reiße ich mich nochmal los mit dem Fuß und stelle meinen Fuß gegen den Türrahmen nochmal. So voll der Unsinn. Und im nächsten Moment nur noch so, aber die Leute wieder, ey. Und als nächstes halt nur noch Schläge von allen Seiten dann rein. Und dann haben sie mich im Aufzug, da ist nur ein Aufzug. Und der Gedanke, weiß ich noch, den ich hatte, war damals, du bist jetzt an der Stelle, an der noch nie ein Gefangener war. Mich wird ein Gefangener in diesen Aufzug, in diesem Bereich raus aus dem Todesstand. Also was, da hast du nichts verloren als Gefangener. Mhm. Und das war so ein Gedanke nochmal. Ich so, ich bin wahrscheinlich der Erste, der hier ist. So.
Und was, warte mal, das heißt, du hast in dem Moment nochmal gedacht, wie cool bin ich denn oder was?
Cool war jetzt nicht mehr so, aber es war irgendwie so, vielleicht der Entdeckergeist oder so. Ich so, aber ich habe nichts mehr gesehen. Und dann dieser Moment im Aufzug, weiß ich noch, dass die mich so am Boden gedrückt haben. Also das ist, sind Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen, wenn du das, also deswegen versuchst du beschreiben, wenn du es nicht erlebt hast, wie viel Masse andere Körper auf deinen Körper, wie viel Gewicht die drücken können.
Wie viel waren das denn?
Der Aufzug war komplett voll, nur noch Leute. Also wenn, lass es 8 Leute mit mir in dem kleinen Aufzug gewesen sein, die alle auf mir drauf sitzen.
Mhm.
Ja? Und mein Gesicht war so platt am Boden, dass ich dachte, mir bricht der Kopf. Ich habe meinen Kiefer knirschen hören, meine Zähne. Also platt haben die mich gedrückt. Ne? Hätte ich das andere nicht gemacht, hätte ich an der Stelle vielleicht sogar schon wieder reden können. So, ja, okay, Leute, passt, ich mach nichts mehr, ich setze mich oder so. Ne?
Mhm.
Aber durch diesen letzten Move noch, der so vollkommen unnötig war. Deswegen ist es auch so lebensgefährlich. Wenn du Leute in eine Situation bringst, die sie nicht kennen und die Panik bekommen, dann kannst du für deine eigene Sicherheit nicht garantieren. Und dann haben sie mich hoch in den, ich weiß nicht mal, ob es hoch oder runter war. Ich irgendwie vom Gefühl her denke ich immer, es war hoch, aber ich habe ja nichts mehr gesehen, war halb ohnmächtig, in diese Isolationszellen gebracht. Und in der Zelle haben sie mich dann am Boden und mir die Kleidung runtergeschnitten. Also das bisschen, was ich noch hatte, runtergeschnitten, runtergerissen und so und sind dann raus. So, ey, nicht bewegen und sind dann raus.
Und du saßt dann da nackt?
Ich lag am Boden, platt, blutend, nackt, halb lachend, halb weinend.
Und warum musst du da nackt sein?
Keine Ahnung. Du bist oft nackt im Gefängnis, unterschätzt es nicht. Die Folgen, die das dann für mich hatte, werden wir auch nächstes Mal noch kurz anreißen. Aber hauptsächlich werden wir vor allem sehen, wie es bei anderen Leuten läuft. In anderen Ländern, wenn du so einen Sicherheitsverstoß machst, um nochmal wirklich klar zu machen, wie sehr dein Leben ab dem Moment nicht mehr sicher ist und wie sehr es sich verändern wird. Das, was ich dann die nächsten Monate erleben musste dort, war schon schlimm. Aber ich freue mich jetzt auch, wenn wir dann über andere Fälle reden, aus anderen Zeiten, aus anderen Ländern, von anderen Gefangenen. Aber ich glaube, ich habe damit jetzt so ein bisschen erzählt, warum ich qualifiziert bin, um dieses Thema mit dir aufzuarbeiten.
Also du bist mit deinem Gefängnisausbruch quasi spektakulär gescheitert, könnte man sagen, Max.
Ich habe es nicht geschafft, nee.
Aber damit ist ja deine Geschichte noch gar nicht zu Ende. Natürlich nicht zu Ende, denn ja, wir wollen alle noch wissen, wie wurdest du bestraft danach quasi? Wie hart war das für dich eigentlich, diese Zeit da im Gefängnis zu sein? Was genau hast du überhaupt getan? Was für Straftaten haben sich da angehäuft, damit du auch so lange im Gefängnis saßt? Und was ich auch sehr spannend finde, ist dann diese 2 Jahre Flucht, die du auch noch hinter dir hast. Darüber werden wir natürlich noch ausführlich in den nächsten Folgen reden.
Und vor allem werden wir auch über Leute reden, die es geschafft haben, aus Gefängnissen auszubrechen.
Sehr richtig. Und nächste Woche reden wir über den gefährlichsten Ausbrecher Deutschlands, und zwar über Christian Bogner. Der, das hast du mir schon erzählt, das fand ich, also das war mir vorher nicht bewusst, der wird alle paar Monate immer in das nächste Gefängnis verlegt, weil er so manipulativ ist, dass die Leute Angst haben, dass er wieder irgendeinen Justizvollzugsbeamten irgendwie so rumkriegen könnte, dass der ihm auch wieder bei der Flucht hilft.
Und die Sicherheitsmaßnahmen in den Anstalten durchschaut. Also es ist ein sehr, sehr kluger Mann. Und ja, du hast ihn richtig skizziert.
Bei Pollux raus aus dem Knast.
Und Leute, wenn euch das gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, empfehlt den Podcast weiter, abonniert den Podcast auf Podimo und seid nächste Woche wieder mit dabei.
Max, schön war's.
Ach, schön war's, Claudi. Voll gut.
Das war Pollux, raus aus dem Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, raus aus dem Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.